Verehrte Damen, werte Herren, schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Auftakt unserer Vortragsreihe in diesem Semester, Vortragsreihe im Studium Generale an Bildung. Wozu, was, wie, werden wir uns fragen, ein Semester lang. Ich würde Sie gerne was fragen. Möchte von Ihnen jemand ungebildet sein? Eigentlich nicht. Ja, na gut. Mal schauen, ob es was bringt. Also da scheint zumindest Konsens zu sein. Ungebildet möchte niemand sein.
Die Frage, wer bestimmt, was bildet
ist. Das ist wohl wahr. Aber ich denke, da werden wir in den nächsten 12 Vorträgen eine Menge dazu hören. Anlass, dieses Thema auf den Plan zu setzen, war, dass im letzten Semester ja einige Studenten in den Bildungsstreik gegangen sind. Lassen wir mal die Diskussion darüber beiseite, ob die Ziele, politischen Ziele und so weiter, berechtigt sind oder nicht. Da können wir sicherlich an den einen oder anderen Abend hier auch noch mal was dazu hören. Mich hat das Wort irritiert, Bildungsstreik. Also ich nahm mal an, die Studenten streiken für Bildung. Aber wenn man in den Bildungsstreik tritt, dann bestreikt man ja die Bildung. Also so ganz eindeutig fand ich es jedenfalls nicht. Wie auch immer, mir gab es Anlass vorzuschlagen, in dieser Reihe, in dem Semester mal die Bildung zu beleuchten. Worum geht es da eigentlich? Sie haben das Programm womöglich schon in Händen. Wenn nicht, lasse ich nachher auch noch die Handzettel durchgehen. Und haben gesehen, wir haben ein ziemlich breites Spektrum. Sie werden mit ganz pragmatischen Aspekten konfrontiert werden. Wir haben Leute aus der Wirtschaft da, die was erzählen werden darüber, was Bildung für eine Rolle spielt, wenn sie eine steile Karriere oder eine flache hinlegen wollen. Wir werden über philosophische Aspekte von Bildung etwas hören. Wir werden historische Aspekte zum Thema haben. Ich denke, all das wird nicht reichen, um das Thema auszuloten. Es wird uns sicherlich ein paar Ideen, hoffe ich, vermitteln, aber fertig werden wir mit dem Thema nicht. Und allein das scheint mir schon Anlass zu sein, davon auszugehen, dass es ein gutes Thema ist. Eins, mit dem man nicht fertig wird. Heute Abend werden wir uns einen Vortrag anhören von Frau Professor Dr. Andrea Steinhilber. Den meisten von Ihnen wird sie gut bekannt sein. Sie lehrt hier an der Hochschule Konstanz, ist studierte Volkswirtin und Philosophin. Ich sage immer, das ist eine gewagte Mischung, wobei es ja ursprünglich...
Ich finde es selbstverständlich.
Ja, ursprünglich war Volkswirtschaft ja auch mal ein Teil der Philosophie. Ja. Bevor sie dann zur Volkswirtschaft wurde, war sie Nationalökonomie und davor gehört sie zumindest laut Aristoteles in den Bereich der praktischen Philosophie. Da stecken wir sie vielleicht auch irgendwann wieder hin. Also Frau Steinhilber haben wir heute zu Gast. Sie wissen, sie ist nicht nur Professorin an unserer Hochschule, sie ist seit, glaube ich, zwei Jahren mittlerweile als Vizepräsidentin, anderthalb Jahren als Vizepräsidentin für Lehre und Qualitätssicherung an dieser Hochschule zuständig. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag.
Vielen Dank. Einen schönen guten Abend wünsche ich auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, und die ganze Vortragsreihe, Volker Friedrich hat es auch gesagt, so der Anlass war unter anderem sicherlich auch dieser Bildungsstreik, wie auch immer der Begriff zu verstehen ist. Und das Thema der Reihe Bildung, wozu, was und wie, also wozu braucht man Bildung, was ist Bildung und wie geht Bildung überhaupt? Als ich gehört hatte, dass es diese Reihe geben wird in diesem Sommersemester, auch alle früheren Referenten, die hier in dieser Montagsreihe mal einen Vortrag gehalten haben, werden standardmäßig gefragt, ob sie sich in diesem Semester wieder zur Verfügung stellen, muss ich sagen, hat es mich einfach gereizt, was zu diesem Thema mir zu überlegen. Und eine Überlegung, die ich auch in der Ankündigung in dem kleinen Text geschrieben hatte, war eine etwas spöttische Bemerkung, dass es manchmal ein ganz gutes Indiz dafür ist, dass eine Sache am Verschwinden ist und dass ein Phänomen am Verschwinden ist, möglicherweise, wenn man besonders viel davon spricht. Also so nach dem Motto, wir hätten es gerne, wir haben es nicht mehr und deswegen müssen wir viel darüber reden und während des ganzen Redens über ein Thema kann es passieren, dass dieser eigentliche Gegenstand schon gar nicht mehr vorhanden ist. Ich möchte diese These nicht näher untersuchen in meinem Vortrag. Ich habe nur festgestellt, bei einem Blick in das Landeshochschulgesetz, dass da Gott sei Dank gar nicht von Bildung die Rede ist. Der Begriff als einzelner Begriff taucht in diesem für uns ganz grundlegenden Gesetzestext nicht auf, sondern wenn es beispielsweise um die Aufgaben von Fachhochschulen geht, geht es um Ausbildung, um Weiterbildung, es geht um Kombinationen, die irgendwas mit Bildung zu tun haben, aber es geht nicht um diese Bildung, über die sehr viel gesprochen wird, ob die Hochschulen die jetzt eigentlich leisten können oder nicht, aber natürlich auch die zusammengesetzten Worte wie Ausbildung und Weiterbildung legen es nahe, dass wir an einer Institution wie unserer Hochschule doch auch was mit Bildung zu tun haben. Und ich würde es nicht unbedingt abstreiten. Ich fand es nur ganz schön, dass gerade so im Zusammenhang mit dieser, ja, wie gesagt, etwas suffisanten oder spöttischen Bemerkung wir gar nicht wirklich ganz heftig Angst haben müssen. Die Gedanken, die ich mir für heute Abend gemacht habe, und die ich, wenn es geht, auch gerne ein bisschen im Dialog mit Ihnen sozusagen befragen möchte, habe ich in 5 kleine Kapitel eingeteilt. Zunächst einfach mal, man muss ja mit irgendwas anfangen, am besten mit dem Vorverständnis, das man von einer Sache hat. Was sind die ersten Assoziationen? Woran denkt man bei Begriffen oder bei Phänomenen, um die es geht? Um dann, wie ich es auch angekündigt hatte, diesen Begriff Bildung mal nach unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, Wissenschaften oder Disziplinen abzuklopfen oder festzustellen, dieser Begriff meint in unterschiedlichen Disziplinen vielleicht auch ganz andere Aspekte von Bildung. Die Disziplinen, die mir sehr früh bei meinen Überlegungen in die Quere gekommen sind, sind die Soziologie und die Politik und natürlich auch, heute sagen wir vielleicht Psychologie oder Pädagogik oder Erziehungswissenschaft, ich habe es einfach mal genannt, Bildung als Phänomen individueller Entwicklung, also einer Wissenschaft, die sich mit individuellen Personen, Menschenentwicklungen beschäftigt. Um dann am Ende in einem letzten Schritt auch der Überschrift meines Vortrags, wo es um Bildung und Halbbildung geht, mal zu fragen, inwiefern steht Wissen mit Bildung in einem Zusammenhang, diese Frage nochmal sozusagen mit einem neuen Ansatz zu stellen, um auch zu gucken, manchmal ist es ganz hilfreich, über einen Gegenbegriff vielleicht eine Sache zu klären, was ist eigentlich Halbbildung? Vielleicht wird uns das ein bisschen mehr Verständnis für den eigentlichen Begriff, für das eigentliche Thema geben, nämlich die Bildung. Ich hatte gerade gesagt, ich möchte bei einem möglichen oder bei einem Vorverständnis anfangen. Mein mögliches Vorverständnis, das sich vermutlich nicht wahnsinnig von Ihrem unterscheiden wird, ist Ausbildung und Weiterbildung hat auch in irgendeiner Form was mit Bildung zu tun. Irgendwie, genaueres weiß man nicht. Dann aber auch, dass Bildung irgendwas mit Wissen zu tun hat. Eine These oder ein Gedanke, der sich auch durch meine gesamten Überlegungen heute Abend durchziehen werden. Dann auch die Idee, Bildung, wer Bildung hat, der kennt sich aus, der weiß Bescheid, der kann sich orientieren in irgendwas. Und vielleicht auch die These, Bildung und Ausbildung unterscheiden sich dadurch, dass Bildung breiter ist, irgendwie allgemeiner als eine Ausbildung, die vielleicht auf ein spezielles Gebiet, auf ein spezielles Thema zugespitzt ist. Ich weiß nicht, trifft sich das? Ich habe es jetzt einfach so behauptet, ungefähr mit dem, was Sie als Bildung kennen oder wie Sie mit diesem Begriff umgehen. Wer denkt vielleicht an was ganz anderes? Oder wer traut sich nicht, es zu sagen?
Aber ein Aspekt, würde ich sagen, fehlt in dem Vorverständnis, der nicht ganz so selbstverständlich ist. Sich selbst zu bilden, sich selbst zu formen.
Also Bildung sozusagen ganz wörtlich genommen, etwas zu bilden, etwas zu prägen und zu formen, das ist auch eine Begrifflichkeit, wenn man in einem Wörterbuch einfach guckt, wo kommt der Begriff her. Dann hat es sehr schnell einfach mit Bildnerischem zu tun. Ist richtig? Also ist mir auch als Assoziation als zweites, noch nicht als erstes gekommen. Ich habe mich aber aus bestimmten Gründen entschieden, bei diesem Vorverständnis sozusagen einzuhaken und hier einfach mal meine Überlegungen anzuknüpfen. Und zwar auch sozusagen in Erinnerung an eine kleine Beobachtung. Ich bin selbst damals noch in die Schule gegangen und habe mitbekommen, wie eine Klassenkameradin ihre Mutter fragt, du Mama, warum muss man eigentlich so viel lernen? Warum müssen wir so viel wissen? Und die ganz spontane Antwort der Mutter war, du einfach, damit du mitreden kannst. Wenn du nichts weißt, kannst du nicht mitreden. Ich habe viele Jahre später, ich habe immer wieder mal an diese kleine Geschichte denken müssen, weil einerseits war es einleuchtend, auf der anderen Seite fand ich auch irgendwas ganz merkwürdig an dieser Antwort. Und was ich ganz interessant finde, wenn Sie mal ein altes Lexikon in der Hand haben, was Ihnen auch im Zeitalter von Wikipedia sicher noch das eine oder andere Mal passieren wird. Ich habe hier ein altes Lexikon von Anfang des 19. Jahrhunderts. Man kann es nicht richtig lesen, aber ich habe kein besseres Bild gefunden. Meyers Konversationslexikon. Konversation ist eine Unterhaltung, ein Gespräch und es geht darum, mitreden zu können. Wer etwas weiß, kann sich unterhalten, kann sich verständigen mit anderen und genau darauf, auf diese Begrifflichkeit, auf dieses Phänomen des mit anderen reden Könnens, nimmt sicherlich auch dieser Titel Konversationslexikon Bezug. Und genau als ein solches Mitreden Können, als ein solches gemeinsame Themen haben, auf ein gemeinsames Wissen sozusagen sich berufen zu können. Damit hat sicherlich der Begriff Bildung auch sehr, sehr viel zu tun. Ich kann mich gut erinnern noch in der Schule, ich bin jetzt ein paar Jahre früher als Sie in die Schule gegangen, ich vermute, der Kern eines Literaturkanons, beispielsweise im Deutschunterricht, ist immer noch der gleiche. Sie haben alle in irgendeiner Form was von Goethe gelesen, vermutlich den Faust. Sie haben alle Schiller gelesen. Es gibt sozusagen bestimmte Standards. Es gibt aber auch immer wieder einen Streit darüber, ob so ein Kanon, so ein fester Standard an Literatur, beispielsweise im Deutschunterricht, richtig ist, ob das einengt, ob es zu wenig Platz für Zeitgenössisches lässt. Mir ist gestern Abend noch eingefallen, dass es damals bei uns in der Schule dann sozusagen einen speziellen Platz im Deutschcurriculum gab für einige wenige zeitgenössische Autoren in der deutschen Literatur. Und da war zufälligerweise gerade unser Bodensee-Literat Martin Walser dabei mit den Ehen in Philippsburg, was damals ein neues Buch war. Ich merke aber diese Geschlossenheit von so einem Kanon, von so einem gemeinsamen Wissen, wenn ich mich beispielsweise mit Freunden unterhalte, die einfach 10, 15 Jahre jünger sind als ich. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einer Freundin, die, als sie den Namen Peter Handke gehört hat, gefragt hat, wer ist es? Da gab es keine Gemeinsamkeit. Mir ist es sehr viel später, bei meinen ersten Reisen nach Frankreich oder nach England oder überhaupt ins Ausland aufgefallen, dass ich tatsächlich mich gefragt habe, ach so, die haben gar kein Goethe gelesen. Die kennen Faust 1 und Faust 2 nicht. Gothi oder so ähnlich heißt es dann auf Englisch. Manchmal kann man noch gemeinsam den Namen identifizieren, aber es ist eine andere Zugehörigkeit. Wir lernen teilweise hier in Deutschland, lesen ein bisschen Shakespeare. Wer Französisch lernt, liest Emile Zola oder hat ein paar französische Autoren. Aber wir haben eine andere Bildungsgeschichte als beispielsweise unsere europäischen und natürlich noch viel mehr als andere Altersgenossen auch, die in einer anderen Sprachkultur, in einem anderen Kontext aufgewachsen sind, die einen anderen Literaturkanon hatten. Und ich kann mich gut erinnern, unsere Tochter, die ist heute 15, als die erste Harry Potter Welle aufkam, war ich zuerst mal völlig, es gab sehr viel Verkaufs-Merchandising außenrum. Ich wollte nicht sehr viel mit dieser Literatur zu tun haben und irgendwann fiel mir auf und ich dachte, das arme Kind braucht vermutlich mal irgendwann sozusagen einen gemeinsamen Literaturkanon mit seinen Altersgenossen. Ich habe mich daran erinnert, dass in meiner Kindheit alle Ottfried Preußler gelesen haben. Die kleine Hexe, den kleinen Wassermann, das ist ein Standard meiner Generation und solche Standards ändern sich ja auch. Und habe mich dann erbarmt und ich muss sagen, ich habe viele, die Laura hat damals noch nicht selbst so dicke Bücher lesen können, ich habe viele tausend Seiten Rowling vorgelesen, weil ich vermutet hatte, und so ist es auch, es ist bestimmt wichtig, in einer bestimmten Generation zu wissen, was es bedeutet, wenn jemand sagt, ich schicke dir eine Eule. Ich weiß nicht, wissen Sie, was es bedeutet? Das heißt, ich schicke dir eine Nachricht. Also es gibt einfach Kürzel, es gibt Bezüge, man macht Andeutungen, man macht Witze, man scherzt in kurzen Anspielungen auf ein gemeinsames Wissen. Ich habe im letzten Jahr einen Autor entdeckt, Robert Löhr heißt der. Ich weiß nicht, wer von Ihnen von diesem Autor mal was gelesen hat. Das Hamlet-Komplott ist schon sein zweites Buch. Das erste Buch ist das Erlkönig-Manöver. Es ist teilweise sehr persiflierend geschrieben, sehr witzig geschrieben, spielt in der so im 19. Jahrhundert, Anfang, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Komparsen sind Goethe, teilweise Schiller, aber vor allen Dingen Goethe, Kleist, Tieck, Madame de Staël, also eine, auch alles Personen aus der deutschen Klassik. Diese ganzen Anspielungen und aber auch den Spaß kann man natürlich nur verstehen, wenn man sozusagen die Originale kennt, wenn man die Figuren kennt, auf denen sich diese Literatur bezieht. Das heißt, Bildung ist etwas und in dem Sinne bildet es natürlich auch, also im ganz wörtlichen Sinne, es bildet nämlich Zugehörigkeiten, bildet Gemeinsamkeiten. Zugehörigkeiten, ich habe hier einfach mal eine sicherlich nicht vollständige Liste aufgeschrieben, bildet Zugehörigkeiten zu Generationen, zu verschiedenen Schularten. Jemand, der auf einem humanistischen Gymnasium gelernt hat, hat andere einen anderen Kanon als selbstverständliches Wissen als jemand, der auf einer naturwissenschaftlichen Schule war oder naturwissenschaftlich geprägten Schule, verschiedene Regionen, aber natürlich auch verschiedene Nationen, wenn ich jetzt gerade an unsere deutschen Klassiker denke oder dann die englischen oder die französischen Klassiker denke, es ist ein anderes Grundwissen, das vorhanden ist und deswegen können auch andere Bezüge in Gesprächen hergestellt werden. Und natürlich sind diese Unterschiede noch viel, viel größer, wenn wir in ganz andere Kulturen gehen, nach Asien beispielsweise oder auch in die nordischen Kulturen, die wieder einen ganz anderen Bildungskanon, Lektüre-Hintergrund haben als wir. Diese Zugehörigkeiten, dieses gemeinsame sich beziehen können auf etwas, ist natürlich etwas, was uns Vertrautheit schafft, was uns auch Heimat und Orientierung verschafft, was letztendlich unsere Identität durch die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Konversationsgesellschaft oder Gemeinschaft prägt. Und diese Zugehörigkeit ist zugleich, aber wie alle, also Zugehörigkeit, die sozusagen etwas innerhalb einer Grenze Heimat macht und zur Vertrautheit ermöglicht, diese Zugehörigkeit ist aber gleichzeitig auch etwas, was natürlich Grenzen nach außen herstellt. Und ganz schlicht unter diesem Gesichtspunkt, denke ich, ist Bildung ein Phänomen, das die Soziologie als Wissenschaft beschäftigt, weil es nämlich darum geht, Grenzen zu definieren innerhalb eines bestimmten Wissens- und Bildungskanons und außerhalb dieses bestimmten Wissens- und Bildungskanons. Nicht umsonst oder geht es ja teilweise in der Bildungspolitik, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, darum auch beispielsweise zum Studium an einer Hochschule vermehrt Schulabgänger aus diesen sogenannten bildungsfernen Familien zu bringen. Damit ist genau ein bestimmter Bildungsstandard gemeint. Kinder, deren Eltern keinen Goethe gelesen haben, deren Eltern klassische Musik nicht kennen, deren Eltern bestimmte Filme nicht kennen, wo ein bestimmter Bildungskanon sozusagen nicht selbstverständlich zu Hause wahrgenommen wurde. Und vielleicht auch unter diesem Gesichtspunkt, da gibt es eine bestimmte Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bildung und zu einem bestimmten Bildungskanon und andere bleiben draußen, ist zumindest in meiner Generation, meiner Wahrnehmung nach hat es etwas abgenommen, weil sich die Themen auch geändert haben, ist der Begriff Bildungsbürger auch einigermaßen kritisch oder negativ besetzt. Zu meiner Studienzeit waren Bildungsbürger ein Spießer, ganz einfach. Ein Bildungsbürger ist einer, der eben genau diesen Goethe, Schiller und sonst wie kennt, jemand, der im Kabarett von Hans-Dieter Hüsch auf die Schippe genommen wird, wenn es heißt, und samstags zu Beethovens. Die einen Leute gehen eben zu ihren Freunden abends essen und die anderen gehen ins Konzert und das nennt man dann und samstags gehen wir zu Beethovens. Das ist etwas, was nicht sehr positiv oder einladend formuliert wird, sondern diese Bildungsbürger sind diejenigen, die eine klassische Bildung haben, die diesen Kanon, in einer bestimmten Kultur gängigen Wissensinhalte kennen und das wird abgelehnt. Ich weiß nicht, ich habe vorhin gesagt, es war in meiner Studienzeit, in meiner Generation ist das noch was sehr Waches, diese Ablehnung von Bildungsbürgertum, wie es Ihnen geht. Ist ein Bildungsbürger für Sie, ist es für Sie erstrebenswert, zum Bildungsbürgertum dazuzugehören? Möchten Sie durch Ihr Studium da dazugehören? Eingang finden in das Bildungsbürgertum?
Ja. Wenn man an Richard von Weizsäcker denkt, der ja gerade ein großes Problem hat, dann möchte man eigentlich schon ein bisschen was von.
Ja.
Das mir jedenfalls. Mhm. Wenn man das noch schafft.
Ja. Ja. Auch
wenn das über die Zelle im Aufbau und welche Geschichte.
Mhm.
Das halte ich eigentlich überhaupt nicht. Die Bildung des Staates entstehen aus Weltgemeinschaften, ja schon in der Antike.
Mhm.
All diese Dinge. Mhm.
Ja, also Sie haben noch einen eindeutig positiv besetzten Begriff oder positiv geprägten Begriff des Bildungsbürgertums.
Ja gut, ich sehe die Gefahr natürlich, dass man etwas Stärkeres, die Bewegung, die heute stattfindet in der ganzen Welt, nicht so leicht mitmacht.
Ja.
Andererseits ist ja immer bei Fortschritt die Frage, wohin?
Ja.
Fort,
ja.
Fort.
Ja.
Das ist auch die Illusion, die Leichtes, was man wegwirft.
Ja, ja. Klasse, Dankeschön. Noch irgendjemand, der so seinen Umgang mit diesem Thema Bildungsbürgertum oder mit diesem Begriff auch vielleicht erzählen möchte? Ja?
Also ich habe zuerst diesen Begriff auch so etwas auf
Distanz
gehalten.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann mal einen Vortrag über Schüler gehalten.
Mhm.
Und daraufhin ist ein Schullehrer aufgestanden und hat zu mir als erstes Beitrag gesagt, mit der Phrasenologie von Schüler könne er nichts mehr anfangen.
Mhm.
Und hat mir damit mit anderen Worten gesagt, ich sei Bildungsbürger.
Mhm.
Und plötzlich habe ich das Lager gewechselt.
Mhm.
Das ist ganz interessant, das Lager gewechselt. Und fand mich dann eigentlich ganz wohl.
Was hat Sie dazu gebracht, dass das was, also zu einer Anerkennung statt zu einem Schimpfwort, sage ich mal ganz karikiert, gebracht hat?
Ich fand dann in den weiteren Diskussionsbeiträgen das einfach sehr oberflächlich.
Mhm.
Das heißt also einfach Bildungsbürger sozusagen abgestempelt, aus einer gewissen Trägheit heraus, sich mit der Bildung in der Tiefe sich nicht zu beschäftigen.
Mhm.
Und dann fand ich das als ein Kompliment,
dass
ich mich
ja. Also dass letztendlich auch das Wort gebildet zu sein als Zuschreibung eine positive ist. Mhm. Ja. Ich glaube, ich ahne, weshalb, also wenn ich jetzt einfach mal von meiner Generation ausgehe und diese, ich weiß nicht, ob ich einen Bildungsbürger jetzt wirklich so etwas Attraktives finde, dass ich selber einer werden möchte, was das für Assoziationen sind. Ich vermute, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass wohlgebildete oder sozusagen klassisch gebildete Familien in einer schönen Villa mit einem schönen grünen kleinen Park außenrum da sitzen und der Vater ist vielleicht noch Fabrikant oder hat viele Aktien und die Kinder gehen auf tolle Schulen und werden dann Rechtsanwälte. Durch die Beziehungen der Eltern kriegen die dann auch einen guten Job in irgendeinem anderen Unternehmen und können sozusagen diesen Besitzstand, den eine Bildungsbürgergeneration sich irgendwann mal erworben hat, auch ganz gut fortsetzen und wahren. Also ich vermute, dass in meiner Generation und in vielen Gesprächen, in denen es um die negative Einschätzung von Bildung und Bildungsbürgern ganz viel letztendlich um Verteilungsfragen ging oder geht, dass es darum geht, einen bestimmten Bereich der Gesellschaft, der nicht nur Wissen hat, sondern der sich mit diesem Wissen auch ein gewisses Vermögen erarbeitet hat, dass letztendlich diese Ablehnung sich eher auf das Vermögen bezieht als auf das eigentliche Wissen. Und ich bin, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn ich jetzt sozusagen zu dem zweiten Schritt komme, Bildung als Phänomen der Politik, wenn Sie diese negative Einschätzung des Bildungsbürgers jetzt gar nicht unbedingt so breit teilen, wie ich das in meinem Vorverständnis auch gemacht habe, Ihnen da ein bisschen versuchen möchte, die positiven Seiten auch dieses Bildungsbürgertums nahezubringen. Die Frage ist nämlich, was war denn eigentlich vor diesem Bildungsbürgertum oder in welcher Zeit hat sich denn dieses klassische Bildungsbürgertum, das wir vielleicht gar nicht so sehr schätzen oder zu dem wir auch nicht unbedingt gehören wollen, entwickelt? Und da einfach sozusagen ein kurzer Rückblick, was war denn vor dem Bildungsbürgertum Deutschland im 18. Jahrhundert? Was war die politische Ausgangslage in Europa überhaupt? Sicherlich das ganz zentrale Ereignis am Ende des 18. Jahrhunderts, die Französische Revolution. Und die Frage ist einfach, worum ging es da? Erster stand die Kirche, zweiter stand der Adel, dritter stand die Arbeiterschaft, die keine Rechte hat. Es ging in der politischen Französischen Revolution um bürgerliche Rechte, aber es ging natürlich im Zusammenhang dieser bürgerlichen Rechte auch um ganz, ganz viele Rechte von Selbstbestimmung. Beispielsweise die Frage, welchen Beruf darf ich erwerben? Welche Ausbildung darf ich machen? In Indien kennt man es noch, zu welcher kann ich sozusagen kastenüberschreitend, kann ich aus meiner eigenen Kaste raus in eine andere und einen Beruf lernen, der mir liegt, obwohl ich nicht hineingeboren bin in diesen Berufsstand. Das heißt also, in dieser insgesamt revolutionären Zeit zum Jahrhundertwechsel und erste Hälfte des 19. Jahrhunderts sind sehr viele Regeln aufgebrochen worden und sind ganz, ganz große Schritte, die man letztendlich Möglichkeiten zur Selbstbestimmung, Möglichkeiten, die Biografie selbst zu bestimmen, die beruflichen Entwicklungen, den eigenen Neigungen und Interessen anzugleichen. Was in Deutschland in dieser Zeit passiert ist, sind auch die sogenannten preußischen Reformen, die sehr viele Aspekte haben, Militärreformen, Verwaltungsreformen und, aber auch einen ganz großen Bereich der sogenannten Bildungsreform. Zwei wichtige Namen in diesem Zusammenhang ist Freiherr von Stein und Hardenberg, die sowas wie ein Schulsystem, Ausbildung von Lehrern eingeführt haben. Wer waren vorher die Lehrer im 18. Jahrhundert? Es waren Staatsbeamte schon immer. Welche Beamte hatten sozusagen nicht dauerhaft was zu tun? Militärs. Und wenn die da waren, wenn die zu Hause waren und nicht irgendwo im Krieg waren oder wenn die nicht mehr so gut konnten, weil sie einfach körperlich nicht mehr in der Lage waren, in den Krieg zu ziehen, dann hat man die als Staatsbeamte, muss man die ja irgendwie sozusagen auch noch beschäftigen, in die Schulen geschickt und die haben Kinder unterrichtet. Ob die eine Vorstellung von dem Stoff hatten oder davon, was das heißt, ein Kind zu sein und sich jetzt nicht für lateinische Vokabeln zu interessieren, ist eine ganz, ganz andere Frage gewesen. Das heißt, ich habe hier nochmal die Stein-Hardenbergschen Reformen, die also in erster Linie Bildungsreformen waren und Bildungsreformer waren, diese beiden Figuren. Die haben es überhaupt ermöglicht, dass Bildung ein Transportmittel oder ein Medium für persönliche und auch gesellschaftliche Entwicklung geworden ist. Mit der Entstehung des Bildungsbürgers ist es überhaupt möglich geworden, seine eigene Biografie, seine berufliche Biografie und seine persönliche Entwicklung neben den gesellschaftlichen Rechten, neben den Rechten zu wählen und mitzubestimmen, selbst in die Hand zu nehmen. Letztendlich eine Art von Aufklärung, die sozusagen einen gesellschaftlichen Aspekt mitgebracht hat, nach dem, was auf der intellektuellen Ebene 100 Jahre vorher passiert ist. Das heißt also, mit der Entwicklung der Bildungsbürger, die jetzt eine eigene gesellschaftlich immer mächtiger werdende Gruppe geworden sind, ist es möglich geworden, dass persönliche Leistung das Leben bestimmt und nicht mehr Geburt, nicht mehr der Zufall der Geburt vor allen Dingen. Das heißt, politische Freiheit ist durch die Bildung entstanden, durch die Bildungsreformen und hat damit auch die Freiheit für individuelle Entwicklung ermöglicht. Wir sehen hier einen ganz, ganz anderen Aspekt, eine ganz andere Tätigkeit, in Anführungsstrichen, von Bildung. Wir hatten es in dem ersten Schritt, den wir vorhin gemacht haben, wo Bildung Gruppenbildung beschreibt und Grenzen zieht. Jetzt plötzlich das Gegenteil, nämlich Bildung als etwas, was hilft, Grenzen zu überwinden, Grenzen zu sprengen. Und ich denke, wenn Sie heute in, vor allen Dingen in Entwicklungsländer gehen und gucken, was da das Allerwichtigste ist, dann ist es natürlich, Bildung zu ermöglichen den jungen Menschen, um sozusagen selber diese möglicherweise politischen Möglichkeiten, die da sind, auch wirklich nutzen zu können durch eine eigene Bildung und Ausbildung. Und man sieht auch restriktive Regimes. Wodurch kann man die besten Einschränkungen von Bürgern oder Bewohnern einer Nation ermöglichen, indem man die Schulen schließt, indem man die Universitäten boykottiert, kein Geld für die Bildung der Bevölkerung und der jungen Leute zur Verfügung stellt, um sozusagen zu verhindern, dass Bildung tatsächlich Grenzen sprengt und Grenzen überwindet. Für uns ist es heute so selbstverständlich. Und ich glaube, das ist sicherlich was, was wir teilweise noch aus Gesprächen mit Großeltern vielleicht erfahren, am ehesten noch mit Großmüttern, wo nicht alle zum Beispiel studieren durften, so selbstverständlich. Aber was wir heute am ehesten tatsächlich erfahren, wenn wir reisen und in andere Länder reisen, in denen Gesellschaften und gesellschaftliche Bildungsmöglichkeiten längst nicht so selbstverständlich sind wie bei uns. Vielleicht hat im Zusammenhang mit dem Bildungsstreik, wo es unter anderem auch darum ging, ob man jetzt für diese Bildung 500 Euro im Semester bezahlt oder nicht, da noch teilweise sozusagen diese Möglichkeit, jeder soll diese Freiheit haben, mit eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, diese prinzipielle Freiheit, dass wir die durch das Bildungsbürgertum und durch die Entwicklung des Bildungsbürgers als eines Selbstbestimmten, der nicht in seiner persönlichen, individuellen Entwicklung bestimmt ist, dadurch, dass er entweder als Graf oder Herzog oder Fürst geboren ist oder nicht und damit eben keine Möglichkeiten hatte, diesen großen Schritt, den Bildung da ermöglicht, der ist jetzt 500 Euro hin oder her, glaube ich, dadurch nicht in Frage gestellt, sondern diese Funktion, die Bildung hat, die ist in jedem Fall für uns, glaube ich, sehr erkennbar und spürbar.
Ja. Zur Bildungsvermittlerin wurden. Ich verstehe das alles.
Ja.
Bildung, Aufstieg etc. Aber da gab es die Verknüpfung an die Institution, die nicht trivial ist. Schule und Hochschule die Bildung vermittelt wird.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe oder schon ganz verstanden habe. Das Erste, was mir als Link vielleicht einfällt, ist im Zuge der Reformen, die nach der Französischen Revolution passiert sind und auch der Reformen in Deutschland, also der sogenannten preußischen Reformen, dass eben auch das Bildungswesen reformiert wurde und überhaupt so etwas wie freie Schulen eingerichtet wurde mit Lehrern, mit einer Möglichkeit sozusagen, ob ich jetzt, also unabhängig von Klerus, also von Kirche oder von Adel, in Schulen zu gehen, die auch nicht von Militär, Kirche oder Adel bestimmt sind. War das der Punkt?
Vielleicht. Also, ich will das auch nicht zu lange ausweiten, aber der eigentliche Punkt ist, der Vortrag ging los mit dem Landeshochschulgesetz, wo die Bildung nicht drinsteht. Landeshochschulgesetz.
Ja.
Hier ist doch dann wieder der selbstverständliche Link zwischen Hochschule und Bildung, der in Frage gestellt worden ist.
Ja, okay, jetzt verstehe ich es. Ja.
Ohne dass es hergeleitet wurde.
Ja, okay. Das ist sozusagen, ich habe am Anfang gesagt, Bildung oder vielleicht die These aufgestellt, Bildung ist irgendwie was Allgemeineres als Ausbildung. Und jetzt rede ich durcheinander von beidem. Erwischt und richtig. Da gibt es keine Ausrede, das tue ich auch. Und das werde ich noch viel mehr tun im nächsten Schritt, wenn ich nämlich noch gezielter auf eine, ist die Frage, Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung eingehen werde, die mit einem Namen verknüpft ist, den Sie alle kennen, nämlich mit Humboldt, um zu gucken, was er da gemacht hat. Ich werde es im Kopf behalten und sonst vergessen Sie es nicht, wenn ich da nicht nochmal drauf eingehe. Okay. Denn ich möchte jetzt zu dem dritten Aspekt kommen, nach dem Aspekt Bildung als Phänomen der Soziologie. Bildung als Phänomen der Politik, also etwas, was sozusagen politische Freiheit auch zu einer gelebten Freiheit macht, Bildung als Phänomen individueller Entwicklung. Und wer im Zusammenhang mit diesen preußischen Reformen, von denen ich gesprochen hatte, eine ganz, ganz wichtige Figur ist, ist Wilhelm von Humboldt. Und er hat sozusagen jetzt noch viel mehr als alles, was ich vorher gesagt habe, mit Bildungseinrichtungen zu tun. 1809, also vor ein bisschen mehr als 200 Jahren, ist die Humboldt-Universität in Berlin gegründet worden, maßgeblicher Gestalter dieser Hochschuleinrichtung dieser Universität war Wilhelm von Humboldt. Und ich habe einfach dadurch, dass es zum einen ein Einführungsvortrag ist in diese ganze Reihe und in diese ganze Thematik und aus dem Grund, weil es wirklich extrem spannend ist, sich mal ein bisschen mit Humboldt zu beschäftigen, entschieden, dass ich mich kurz mit dieser Person und vor allen Dingen mit einigen wesentlichen Gedanken von Humboldt beschäftigen möchte, auch weil Humboldt diesen, oder wenn wir an Humboldt denken und Humboldt zitieren, beides gemeint ist. Manche meinen Bildung, wenn Sie Humboldt zitieren, manche meinen Ausbildung, wenn Sie Humboldt zitieren. Wir finden bei Humboldt beides. Ich denke, der Name Humboldt ist jedem vertraut. Wir reden, je nachdem, in welcher Diskussion wir sind, von Humboldt und meinen den Wilhelm. Manchmal meint man auch seinen Bruder Alexander. Sind wirklich beides sehr bedeutende Wissenschaftler und Forscher gewesen. Alexander von Humboldt eher als Naturforscher. Den Humboldt-Strom beispielsweise kennt der eine oder andere. Also Alexander von Humboldt hat irrwitzige Reisen gemacht in seinem Leben, hat sich mit Vulkanen beschäftigt, hat sich mit der goethischen Entstehung von Kontinenten auseinandergesetzt und hat vor allen Dingen extrem viel selbst erkundet, selbst erforscht. Es gibt einen tollen kleinen Roman, Die Vermessung der Welt von Frau Krebs, Sie nicken, bitte?
Kehlmann.
Den Kehlmann, danke schön. Der über den Mathematiker und Vermesser Gauss und über Alexander von Humboldt erzählt. Beide kommen aus einer, also sind, ist einfach, kommen aus einer interessanten Familie. Der Vater ist relativ früh gestorben. Sie waren wohlhabend, adlig, wie man am Namen merkt. Und es ist interessant, dass beide, also weder Alexander von Humboldt noch Wilhelm von Humboldt, in die richtige Schule gegangen sind. Humboldts Mutter hat sehr viel Wert auf die Erziehung ihrer beiden Kinder gelegt und die haben eine riesen illustre und lange Latte von Privatlehrern beschäftigt, die diese beiden Kinder gebildet und ausgebildet hat. Was ganz wesentlich ist an Humboldts Gedanken zum Bildungs- und Ausbildungssystem, ist, dass Humboldt sich mit der Frage beschäftigt hat, was für ein Schulsystem brauchen wir, aus welchen Elementen soll ein Schulsystem bestehen. Und es ist eine ganz klare Diagnose, die er stellt, es muss 3 Stufen von Schule und von Unterricht geben, den Elementarunterricht, den Schulunterricht und die Universität. Mehr braucht es nicht zur Bildung. Er weiß es und streitet es auch nicht ab und sagt, für die Ausbildung, und da unterscheidet er sehr wohl von bestimmten Fertigkeiten, sind Spezialschulen, wie zum Beispiel um die Steuermannskunst zum Segeln oder zum Schiffeführen zu lernen oder für bestimmte kaufmännische Tätigkeiten, wie man kaufmännische Bücher führt. Für diese speziellen Tätigkeiten gibt es dann noch so Einzelausbildungen und Einzelschulen, aber für die Bildung, für die persönliche Entwicklung und Bildung eines Menschen sind genau diese 3 Einrichtungen, diese 3 Stufen notwendig. Und ich habe ein paar ganz wenige Zitate einfach mal rausgesucht, in denen er definiert und skizziert, wozu diese einzelnen Stufen dienen und notwendig sein sollen. Beispielsweise für den Elementarunterricht, die allererste Stufe. Also wir können das ganz schlicht mit Grundschule vielleicht vergleichen. Der Elementarunterricht, er hat eigentlich nur mit Sprach-, Zahl- und Maßverhältnissen zu tun und bleibt bei der Muttersprache stehen. Wenn man und mit Recht noch anderen Unterricht, geografischen, geschichtlichen, naturhistorischen hinzufügt, so geschieht es teils, um die durch den Elementarunterricht entwickelten Kräfte durch mannigfaltigere Anwendung mehr zu üben, teils, weil man für diejenigen, welche aus diesen Schulen unmittelbar ins Leben übergehen, den bloßen Elementarunterricht überschreiten muss. Aber sozusagen die wichtigsten Elemente sind kurz zusammengefasst Lesen, Schreiben und Rechnen. Und Lesen, Lernen, Lesen zu üben ohne irgendwelchen Gegenstand, ohne irgendwelches Material sozusagen, ist schwierig. Und deswegen ist dann auch Natur- und Erdkenntnis oder ein bisschen Geschichtskenntnis, Heimatkunde, könnte man vielleicht auch sagen, aus der Grundschule, erlaubt und möglich. Aber sozusagen, es geht darum, eine gewisse Selbstständigkeit zu haben im Alltag und mehr nicht. Lesen, Schreiben, Rechnen. Der Schulunterricht, die 2. Stufe, hat schon einen ganz, ganz anderen Zweck. Und er formuliert es folgendermaßen: Der Zweck des Schulunterrichts ist die Übung der Fähigkeiten und die Erwerbung der Kenntnisse, ohne welche wissenschaftliche Einsicht und Kunstfertigkeit unmöglich ist. Beide sollen durch ihn vorbereitet. Der junge Mensch soll instand gesetzt werden, den Stoff, an welchen sich alles eigene Schaffen immer anschließen muss, teils schon jetzt wirklich zu sammeln, teils künftig nach Gefallen sammeln zu können und die intellektuell-mechanischen Kräfte auszubilden. Er ist also auf doppelte Weise, einmal mit dem Lernen selbst und dann mit dem Lernen des Lernens beschäftigt. Sammeln, vergleichen, prüfen. Der Schüler ist reif, wenn er so viel bei anderen gelernt hat, dass er nun für sich selbst zu lernen imstande ist. Wenn also der Elementarunterricht den Lehrer erst möglich macht, so wird er durch den Schulunterricht entbehrlich. Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, das ist ein Zitat jetzt aus dem, Moment, ich muss gerade mal geschwind nachgucken, litauischen Schulplan, weil Humboldt für mehrere Gegenden Schulpläne entwickelt hat und darüber ganz klare Ausführungen und Ausformulierungen aufgeschrieben hat, bis hin zu was, wie viel Lehrer kosten, also sind Kostenpläne dabei, da war er sich nicht zu schade dafür. Und es gibt ein paar Stellen, in denen man ähnliche Formulierungen findet. Als ich im letzten Jahr, muss ich sagen, für mein Erstsemester angefangen habe, mich mit Humboldt zu beschäftigen, war ich ganz einfach platt, wie modern Humboldt ist. Dass er vor 200 Jahren davon geschrieben hat, der Schüler ist reif, wenn er so viel bei anderen gelernt hat, dass er nun für sich selbst zu lernen imstande ist. Er spricht von Lernen des Lernens. Das ist heute eine eigene Wissenschaft, von der wir meinen, die wäre unglaublich neu und da kommen jetzt nur irgendwelche ganz speziellen, ausgebufften neuzeitlichen Pädagogen und mit psychologischen Kenntnissen auf die Idee, dass man sich auch mit dem Lernen des Lernens beschäftigen muss, finde ich es doch einigermaßen verblüffend festzustellen, wie alt eigentlich diese Überlegungen sind. Die Inhalte dieser Schulen, so wie die Elementarschulen sich jetzt mit Rechnen und Lesen und Schreiben beschäftigen, sind in erster Linie Sprachen, Mathematik und Geschichte. Also das sind sozusagen die Hauptfächer, die zentralen Fächer. Viele kennen sie sicherlich auch von ihrer weiterführenden Schule, von der sogenannten Sekundarstufe 2 oder Gymnasium oder auf welche Schule sie auch gegangen sein mögen. Der letzte Typ von Bildung oder Ausbildung, den Humboldt kennt und benennt, ist die Universität. Nicht umsonst eben Humboldt, Wilhelm von Humboldt, auch als der Gründer der Universität in Berlin, also der Hauptstadt Preußens. Er beschreibt die Aufgaben folgendermaßen: Denn der Universitätsunterricht setzt nun instand, die Einheit der Wissenschaft zu begreifen und hervorzubringen, und nimmt daher die schaffenden Kräfte in Anspruch. Ein Universitätslehrer ist nicht mehr Lehrer, der Studierende nicht mehr Lernender, sondern dieser forscht selbst und der Professor leitet seine Forschung und unterstützt ihn darin. Der Universität ist vorbehalten, was nur der Mensch durch und in sich selbst finden kann, die Einsicht in die reine Wissenschaft. Das ist sicherlich etwas, was nicht unbedingt mit Ausbildung zu tun hat, was auf eine gewisse Weise vielleicht auch einem Selbstzweck dient, der Neugier der Menschen, die reine Wissenschaft. Was ganz interessant ist, und ich möchte Ihnen das nicht vorbehalten, weil es auch im Zusammenhang mit dem Bildungsstreik sicherlich ein Argument sein kann. Wer Humboldt liest, findet solche Argumente und solche Gedanken. Nämlich dieses, was nur der Mensch durch und in sich selbst finden kann, die Einsicht in die reine Wissenschaft, er schreibt auch, was dazu notwendig ist. Zu diesem Selbstaktus im eigentlichsten Verstand ist notwendig Freiheit, und hilfreich die Einsamkeit. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man mal Zeit hat, zum einen, aber diese Zeit nicht wohl zur Erholung oder Freizeit oder sowas nutzt, sondern in seiner Studierstube zu sitzen und auch mal gar nichts zu kapieren. Sich kläglich, einsam, alleine und dumm fühlen und zu versuchen, wie man jetzt trotzdem vielleicht mit Zähigkeit und Unnachgiebigkeit sich auf die Lektüre, die man da seit Stunden betreibt oder seit Tagen oder seit Wochen, vielleicht doch irgendwie einen schlauen Reim machen kann. Dazu braucht es Einsamkeit, weil diese Dinge muss man alleine leisten und muss man alleine bewältigen. Gut, Humboldt spricht in diesem und anderen Zusammenhängen dann tatsächlich, ich hatte es vorhin schon gesagt, von zweckfreier Bildung, von Menschwerdung, von der Entwicklung von Kräften, die in diesen drei Stufen sozusagen ausgebildet werden können. Also da ist es nicht ein Beruf, sondern der Mensch, der gebildet oder ausgebildet wird. Und hat ansonsten für bestimmte Berufe, ich habe vorhin schon ein paar Beispiele mit der Steuermannsausbildung, Handelsschulen, Ackerbau, Ausbildung nicht wissenschaftlicher Ärzte, da sagt er noch, hierfür soll es Spezialschulen geben mit der Ausbildung dieser Anwendungswissenschaften. Was ich noch ganz interessant und spaßig fand, ist, dass auch schon zu Humboldts Zeiten es offensichtlich ein Thema war, dass man die alten Sprachen rausschmeißen wollte aus dem Curriculum. Also schon Humboldt, Sie kennen vielleicht, wer von Ihnen auf ein Gymnasium gegangen ist, auf ein allgemeines Gymnasium, diese Diskussion, muss der Mensch heutzutage noch Latein lernen? Immer wieder kocht dieses Thema auf. Und ich fand es ganz interessant, dass es keineswegs eine neue Frage unserer Zeit von Internet und was weiß ich, Technologie ist, wo man natürlich einfach auch mit der begrenzten Zeit hausieren muss und sagen muss, jetzt muss ich so viel Technik lernen, ich muss in Chemie, in Biologie viel mehr Sachen lernen, weil einfach die Wissenschaft schon viel mehr kennt als früher, da schmeiße ich halt die alten Sprachen raus. Nein, nein, dieses Thema ist offensichtlich auch ein sehr altes Thema. Ja, Bildung bei Humboldt als allgemeine Bildung und als spezielle Bildung unterscheidbar. Also die Berufe durch die Spezialschulen sind dann das, was wir heute eher unter Ausbildung verstehen, und die allgemeine Bildung, die zweckfreie Bildung als Ausbildung des Individuums, der einzelnen Person mit ihren Anlagen, Veranlagungen und Talenten. Auch bei Humboldt spielt die persönliche Entwicklung, die persönliche Ausbildung natürlich immer im Kontext der Gesellschaft eine große Rolle. Also auch das Thema mündiger Bürger zu werden durch die Bildung wird häufig angesprochen bei Humboldt. Und wir sollten nicht vergessen, wir hatten vorhin Bildung als Phänomen der Politik. Humboldt ist natürlich damit auch ganz klar ein Kind seiner Zeit. Also die Möglichkeit der individuellen Freiheit und Entfaltung ist immer im Kontext zu verstehen, auch mit wachsender politischer Freiheit. Was wichtig ist, was man mitnehmen kann von Humboldt, ist, dass das Individuum der Handelnde und der Entscheider seiner eigenen Bildung ist. Es ist also Akteur und Agent. Ich muss in dem Zusammenhang immer mal wieder dran denken, ich bin neulich in einer Diskussion, in einem Gespräch über eine Formulierung gestoßen, die jemand ganz selbstverständlich geäußert hat, ich habe mich zum ausbilden lassen. Also eine völlig passive Formulierung, ich bin irgendwo hingegangen, die haben was mit mir gemacht und hinterher war ich irgendwie Doktor oder Jurist oder sonst irgendwas. Das ist eine Vorstellung, dass jemand anders was mit mir tut und hinterher bin ich ein anderer. Diese Vorstellung kann man mit Humboldt und seiner Idee von Bildung sicherlich nicht mitmachen. Denn da bin ich selbst der Handelnde und Bildung und Ausbildung ist nichts Passives, was ich passiv formulieren kann, sondern ist etwas, wo ich handeln muss, wo ich entscheiden muss, wo ich auch einsam sein muss, wie wir es vorhin gesehen haben. Jetzt haben wir alle möglichen Ausflüge gemacht in verschiedene Wissenschaften und sind aber trotzdem noch nicht wirklich weitergekommen bei dieser ursprünglichen Frage, Bildung hat irgendwas mit Wissen zu tun. Wir haben über Bildung und Ausbildungsmöglichkeiten gesprochen, über die Grenzen, die Bildung bildet und überschreitet oder sprengt. Aber inwieweit jetzt Wissen und Bildung irgendwas miteinander zu tun haben, in dem Zusammenhang möchte ich ganz gerne nochmal auf das Lexikon zurückkommen. Außer dem Konversationslexikon und schon einige Zeit früher gab es einen anderen Begriff von Lexikon, nämlich die Enzyklopädien, die auch schon vor der Französischen Revolution, aber in dieser Zeit einen ganz politischen Begriff gebildet haben, nämlich die Enzyklopädie als die Möglichkeit, sich Wissen verfügbar zu machen. Und mit diesem Wissen auch Aufklärung, Selbstdenken, also Wissen als etwas, nicht jetzt nur in so einer Bildungseinrichtung, sondern Wissen selbst, das Freiräume erschließen kann. Was kennzeichnet dieses Wissen, das sich in einem Lexikon finden kann, das sich in einer sprachlichen Formulierung finden kann? Dieses Wissen ist dadurch gekennzeichnet, ich habe es eigentlich auch schon gesagt, das ist fast eine Tautologie, dass es Sätze sind, die ich da weiß, dass es Zuschreibungen sind, formulierte Zuschreibungen von Eigenschaften. Das heißt also richtige Propositionen, der Gegenstand XY, irgendeinem Gegenstand wird irgendeine Eigenschaft zugeschrieben. Es ist Wissen, das sich vollständig in Form von Sätzen auflösen lässt oder einfangen lässt. Und dieses Wissen hat, so ist es in unserer Wahrnehmung von geschriebenem, schreibbarem Wort, steckt es auch mit drin, ist dadurch, dass es irgendwo steht, sozusagen von mir getrennt. Es hat eine klare Objektivität im Sinne, es ist unabhängig von mir, ob dieses Wissen einer weiß oder nicht. Und das ist jetzt etwas, ein Schritt, der sicherlich ein bisschen schnell kommt, wenn ich sage, Satzwissen, Wissen, das in Form von Sätzen eingefangen ist, ist irrtumsfähig. Dieses Satzwissen, diese Sätze, diese Zuschreibungen, die können richtig sein oder die können falsch sein. Und das ist was Tolles. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, das ist wichtig, damit es Wissenschaft wird. Ich kenne hier jemanden, der sich viel mit Popper beschäftigt hat. Und einer der ganz bedeutenden Wissenschaftstheoretiker in unserer Zeit, Sir Karl Popper, ist also geadelt worden für seine Arbeiten, hat ein Postulat, eine Forderung aufgestellt, damit Wissen, die Zuschreibung verdient, zur Wissenschaft zu gehören, müssen Thesen falsifizierbar sein. Also muss sich die Möglichkeit eröffnen, dass eine These so weit getestet werden kann, dass ich theoretisch die Möglichkeit habe, diese These zu falsifizieren, ist da der Fachbegriff. Das heißt, die Irrtumsfähigkeit von Wissen wird gefordert, wenn es wird gefordert für die Wissenschaft und gehört aber zu einer bestimmten Art von Wissen, nämlich zu Wissen der propositionalen Gestalt, schlicht zu Satzwissen. Jetzt ist die Frage, so ein Lexikon ist ziemlich dick, wo alle Sachen drin stehen. Gott sei Dank sind wir heute nicht mehr auf Bücher angewiesen. Wenn Sie in irgendeinem Gespräch was nicht wissen oder sich streiten, dann hat bestimmt einer ein iPhone und man guckt nach den entscheidenden Apps, die da drin sind und guckt bei Wikipedia nach und hat vielleicht heute durch die technischen Möglichkeiten die Möglichkeit, in allen möglichen Lebenssituationen Zugriff zu allem Wissen zu haben. Bietet uns das die Möglichkeit, sozusagen vollständiges Wissen zu erlangen und vollständiges Wissen verfügbar zu haben in jeder Lebenssituation und damit gefeit zu sein gegen jedes Halbwissen und möglicherweise auch gefeit zu sein gegen jede Halbbildung? Das wäre die These und das wäre die Frage. Wenn Bildung und Wissen identisch wären, dann müsste ja logischerweise das World Wide Web die gebildetste Entität auf unserer Welt sein. Gott sei Dank haben wir das Internet. Die Frage ist nur, ist es wirklich so? Ist alles Satzwissen die einzige Form von Wissen, und wenn wir alle Sätze kennen, wenn wir alle Zuschreibungen kennen, sind wir einfach 100% gebildet. Der erste mir bekannte, ausführliche Kritiker an diesen Gedanken ist noch viel älter als Platon, noch viel älter als Humboldt, den Namen habe ich jetzt schon gesagt, der heißt nämlich Platon. Ist einer der ganz zentralen, wichtigen Philosophen der Antike, ist im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt, und er ist uns überliefert, oder von ihm sind uns überliefert, ganz massive kritische Formulierungen gegenüber niedergeschriebenem und lesbarem Wissen. Also die Schriftkritik bei Platon ist ein ganz zentrales Element seines Denkens. Ich muss mal gerade gucken, ich habe ein, zwei kleine Formulierungen mir rausgesucht. Ist die Rede aber einmal geschrieben, so treibt sich eine Rede überall umher. Bei denen, die sie verstehen, ganz ebenso wie bei denen, für die sie sich nicht ziemt. Und sie weiß nicht, zu wem sie reden soll und zu wem nicht. Also stehen irgendwelche Wissensbausteine mal im Internet. Soll ich es glauben, soll ich es nicht glauben? Was soll ich damit anfangen? Wissen macht sich selbstständig. Es gibt einige Dialoge bei Platon, in denen es sogar postuliert wird, man soll am besten wichtige Sachen gar nicht aufschreiben, keine Bücher lesen, keine Lieder tradieren, nichts festhalten. Das Interessante ist, wir wissen von Platon diese Dinge ja nur, weil er selbst etwas aufgeschrieben hat. Nur was hat er aufgeschrieben? Platon hat keine wissenschaftlichen Abhandlungen geschrieben, Platon hat Geschichten geschrieben. Sehr spannende Dialoge, es sind alles Gespräche. Eine Figur ist Ihnen sicherlich zumindest vom Hörensagen bekannt, Sokrates, der in fast allen, mit einer Ausnahme, Dialogen Platons eine wichtige Rolle spielt. Mein Griechischlehrer hat mal gesagt, Sokrates ist der, der die anderen, seine Gesprächspartner, immer zu einer Ja-Nein-Maschine macht. Also Sokrates fragt immer, ich habe gehört, du behauptest dies oder das. Und dann sagt der andere, ja, und dann entspinnt sich ein Dialog, und die Aufgabe von Sokrates ist in erster Linie, den anderen sozusagen in Aporien, in Widersprüche zu verwickeln. So lange, bis der andere, irgendwann fällt ihm nichts mehr ein. Was Sokrates einfällt, ist entweder ein Mythos, also irgendeine Geschichte von früher, mit allen möglichen Göttern und was es da noch so allen an Repertoire gibt, oder die Einladung zu einem weiteren Gespräch, sich am nächsten Tag nochmal zu treffen und weiterzusprechen. Das heißt, Platon hat seine Form von Wissen gezeigt und nicht in Sätzen aufgeschrieben. Interessanterweise, nur am Rande eine Klammer, einer der wichtigsten Schüler von Platon, nämlich Aristoteles, schreibt ganz furchtbar langweilige, also einfach vom Stil her, wissenschaftliche Abhandlungen, und ist sicherlich einer der ersten, von dem wir die klassische wissenschaftliche Abhandlung kennen, die keinen besonders tollen Stil hat und nicht sehr schön zu lesen ist, deswegen aber keineswegs zu verachten ist, weil Aristoteles ebenfalls ein sehr, sehr, sehr kluger Philosoph war. Aber ich finde es interessant, wie wenig sich sozusagen von Lehrer auf Schüler diese Form der Wissensvermittlung übertragen hat. Halbes Wissen, halbe Bildung. Ich habe gefragt, sollen wir am besten überall verfügbar, alle Wissensinhalte, alle Sätze verfügbar haben, sind wir dann gebildet? Das, was wir in der Antike lernen können und das, was wir immer wieder auch in unserem Jahrhundert bei einigen Philosophen und Forschern lernen können, ist, dass Satzwissen, propositionales Wissen, eine Form von Wissen ist, aber dass es auch ganz andere Formen von Wissen gibt. Man kann sie beschreiben ganz gut, wenn man beispielsweise an Handwerker denkt, an technisches Wissen, an Fertigkeiten und Fähigkeiten, auch sowas wie Urteilskraft, Entscheidungsfähigkeit ist Wissen, das sich nicht in Sätze auflösen lässt, ist interessanterweise Wissen, das nicht wahr oder falsch ist, wie Satzwissen, sondern das ich entweder habe oder nicht habe. Deswegen auch dieses abgeleitete Fremdwort dispositionales Wissen, also das Wissen, das sozusagen untrennbar mit dem Wissenden verbunden ist. Es hat nicht diese Objektivität hier, die wir Satzwissen objektiv im Sinne einer Unabhängigkeit von der Instanz des Wissenden. Diese andere Form des Wissens hat diese Unabhängigkeit nicht, sondern es ist untrennbar mit dem Wissenden verbunden, der diese handwerkliche Fähigkeit, diese Fertigkeit, diese Urteilskraft hat oder nicht hat. Und das, was dieses Wissen dann wahr macht für den Inhaber des Wissens, ist die sogenannte Evidenz. Es ist klar, so ist es richtig. Wenn ich einen Tisch baue, wenn ich ein Beet anlege, einen Garten anlege, dann habe ich ein ganz irgendwann im Laufe dieses Prozesses oder ein Bild malen, ganz klare Evidenz, ein ganz klares Gefühl, jetzt ist es fertig. Und diese Kriterien kann ich nicht vollständig in Sätzen oder gar in eine Gebrauchsanleitung ausfüllen oder übersetzen. Das heißt, neben diesem Wissen, das sehr wichtig ist und das ich persönlich auch sehr liebe, das wir in Büchern finden und das wir lesen müssen und es uns viel bildet, wenn wir es lesen, gibt es eine andere Form von Wissen, die ich nicht in Bücher packen kann, die diesen, ich habe es ja einfach mal so genannt, die dem autoritären Primat einer Wissensform, die den Titel Objektivität verdient, nicht entspricht. Diese andere Form von Wissen ist meiner Ansicht nach die andere Hälfte, die wir sozusagen brauchen, um aus einem halben Wissen nicht eine Halbbildung zu machen, sondern um mit diesem Satzwissen, mit diesem Wissen, das wir in Büchern finden, auch tatsächlich etwas anfangen zu können. Das heißt, nur Wissen, das nicht Satzwissen ist, bildet die andere Hälfte der Bildung, die vielleicht nötig ist, um tatsächlich eine Bildung im klassischen Sinne, wie wir sie suchen als Begriff, wie wir versuchen, diese Bildung zu verstehen, da gehört sozusagen etwas dazu, was ich nur üben kann, was ich mir abgucken kann, was ich lernen kann durch Beobachten von einem guten Lehrer, was ich mir aber selbst aneignen muss und was nur ich mir als individuelle Person aneignen kann und was dann meins ist und meins bleiben wird. Bildung ermöglicht, Wissen einzubinden in kluge Entscheidungen. Auch der Begriff Klugheit ist ja was ganz anderes als viel zu wissen. Ich glaube, dass jemand, der gescheit ist oder ein Vielwisser, ist nicht unbedingt ein Kluger. Zu dem Begriff Klugheit gehört so etwas wie Urteilskraft. Und Urteilskraft ist eine Fähigkeit, eine Kompetenz, eine andere Art von Wissen, also die andere Hälfte sozusagen, dieses Satzwissens, die ich vorhin mit dem Oberbegriff, mit dem technischen Begriff dispositionales Wissen benannt habe. Und diese andere Art von Wissen, die ermöglicht auch einen guten Umgang mit Nichtwissen. Die ermöglicht es auch, Distanz zu haben zu dem Wissen, das wir in den Büchern niedergeschrieben haben, Distanz zu haben zu dem Wissen, das in den einzelnen Wissenschaften, in denen wir uns vielleicht auch professionell bewegen, eine gute Distanz zu dem bestehenden Kanon dieses Wissens zu haben, um Fortschritte in der Wissenschaft machen zu können, um auch innerhalb von Wissensgebäuden Entwicklungen zu machen und Grenzen zu sprengen. Das heißt, Situationsgebundenheit und damit auch Bindung an individuelle Personen und Menschen ist kein Mangel, sondern Bedingung und Voraussetzung von echter Bildung. Das heißt, kurz zusammengefasst, mein letzter Satz für heute Abend, Bildung weiß, dass Satzwissen immer nur die eine Hälfte ist und immer nur die eine Hälfte von Wissen sein wird. Und die andere Hälfte wird nicht in Büchern zu finden sein, sondern wird nur durch persönliche Entwicklung, durch Üben, durch Einüben, durch Hilflossein und doch wieder einen Weg finden, für jeden individuell wachsen können. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank für den Vortrag, für den tollen Start in unsere Reihe. Wir haben noch ein paar Minuten, die wir vielleicht nutzen können, um ein paar Fragen einzusammeln oder ein bisschen zu diskutieren. Ja, ist was offen, ist was unverstanden oder gibt es Protest, Ergänzungswille, wie auch immer?
Aber nicht Bildung. Bildung ist eine Zutat zu den vielen Erfahrungen in einer Erfahrungssituation. Also zum Beispiel auch wenn ich nach Wissen abgefragt werde, kann ich eine Bildung erwerben, wie ich auf eine solche Frage reagiere.
Ja, der Umgang sozusagen. Also für mich, wenn ich deswegen dieses Halbwissen oder halbe Bildung, Bildung heißt eben zur einen Hälfte sicherlich viel Wissen, ist unverzichtbar. Aber die zweite Hälfte, wobei das jetzt kein 50-50 oder so mathematische Halbierung ist, die andere Hälfte, die notwendig ist für Bildung, ist genau die Frage, wie gehe ich um mit diesem Wissen? Wie setze ich es ein? Was tue ich damit? Wozu brauche ich es? Was will ich? All diese Fragen. Ja?
Ich war lange Zeit befreundet mit dem früheren Schulsenator von Berlin, Karl-Heinz Evers. Und der hat aus einem Arbeitskreis heraus ein kritisches Buch geschrieben über den EQ-Test. Und hat dabei festgestellt, dass das, was wir allgemein unter dem EQ-Test messen, nichts anderes ist wie die höchste Fähigkeit der Anpassung. Das heißt mit anderen Worten, wenn er andere Fragen stellt, kommt ein völlig anderes Ergebnis heraus. Und das schien mir doch sehr interessant zu sein, deswegen auch vorher meine Bemerkung, wer fragt eigentlich Wissen ab und wer bestimmt was Bildung ist. Ob es nicht immer sehr stark epochenhaft von der dementsprechenden Herrschaftsstruktur,
ja, ganz klar,
bis zu einem gewissen Grad auch von der Antwort, ja, abhängig ist. Und dass wir von daher sehr kritisch auch die Frage stellen, was im allgemeinen Kanon unter Bildung, Wissen und Klugheit verstanden wird. Nämlich tatsächlich mit Karl-Heinz Evers nach Möglichkeit, dieses Herrschaftswissen in der möglichst angepassten Form wiederzugeben und zu referieren.
Ja.
Das heißt also von daher auch Herrschaftswissen abzublocken im Sinne von Veränderung, von gesellschaftlicher,
ja,
Veränderung, würde plötzlich was ganz anderes,
ja,
dabei rauskommen.
Ja. Und wirkliche Bildung, so wie ich sie einmal ansatzweise in der Stunde jetzt skizziert habe, die ist aber in der Lage, sozusagen tatsächlich auch Erneuerung zu ermöglichen und auch sicherlich zu produzieren.
Ich würde vielleicht annehmen, dass das, was Sie beschrieben haben, was ich nachvollziehen kann, insbesondere für den Bereich der Schulbildung gilt. Ja? Also dass da dieses Herrschaftswissen, das reproduziert werden soll, besonders wirkungsmächtig zutage tritt. Ich glaube aber, dass wir in der Tat, wenn wir uns über universitäre Hochschulbildung Gedanken machen, vielleicht davon uns ganz, ganz weit entfernen sollten. Und eine andere Frage ist natürlich, was ist ein Bildungskanon? Eine Geschichte. Die andere ist, wie bilde ich mich? Ich glaube, das gilt es sehr auseinanderzuhalten. Ich gehe aber davon aus, dass wir das im Laufe der Reihe noch ein paar Mal tun werden und vielleicht immer genauer tun werden können. An der Stelle vielleicht ein kleiner Nachtrag zu Ihrer Frage, Herr Handel. Also ich glaube, dass eine historische Antwort auf Ihre Frage womöglich in dem Vortrag von Herrn Fodersek zu finden ist über Volksaufklärung. Ich glaube, da ist ein Missing Link hin vor diesen Stein- und Hardenbergischen Reformen zu finden. Ein sehr interessantes Phänomen, das, glaube ich, relativ unbekannt ist. Was ist aus der Aufklärung direkte Mord resultiert und runtergesintert in die Gesellschaft, bevor es institutionell und staatlich ausgeprägt eine Schulpflicht und dergleichen gab? Und eine andere Antwort würde ich sehen in dem, was Universität zumindest im Mittelalter mal als Bildungskanon angesehen hat, nämlich die sieben freien Künste. Sie heißen nicht umsonst frei. Wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann machen wir uns jetzt frei von diesem Raum. Wir haben noch eine Frage.
Die erste Frage war ja, möchte jemand unbedingt sein? Also ich möchte doch sagen, sicherlich unter dem Sichtpunkt der Politik, Bildung macht frei. Und das war sicher auch ein Schub der Erfahrung, dass man eben Herrschaftswissen oder eben auch andere Zusammenhänge des Staates erkennen konnte. Aber man muss auch sehen, dass Bildung unfrei machen kann.
Verbildung.
Eine gewisse Antinomie. Das heißt, der Optimismus, den wir eigentlich in der Öffentlichkeit des Landes brauchen, haben wir ja. Es kann auch sehr pessimistisch machen, Veränderungen verhindern, die vielleicht. Also, wenn man mal schaut, was wir heute in der Astronomie uns immer klarer wird, dass die Mensch zu der Mensch ein Ende hat, sondern auch die Menschheit ein Ende hat. Je klarer man das sieht, desto schwieriger wird der Impuls, optimistisch sein Leben konstruktiv in dieser Welt einzubringen. Das ist eine nachgeholte Antwort auf Ihre Frage. Bestimmte Dinge möchte ich vielleicht so genau antworten.
Ja, ich habe mit der Einschätzung überhaupt kein Problem. Als gelernter Melancholiker ist man dem Optimismus gegenüber sowieso sehr skeptisch eingestellt. Aber ich glaube, dass wir auch da noch ein paar Mal drankommen an diese Frage. Ich glaube, natürlich hängt es sehr stark davon ab, welchen Bildungsbegriff Sie überhaupt vertreten. Und womöglich werden wir im Laufe des Semesters noch mehr kennenlernen, als die jetzt hier strukturell dargestellt worden sind. Wenn man ins Detail geht, werden die vielleicht doch nochmal sich anders darstellen. Ich denke auch, dass es noch viel früher anfängt. Ich denke, dass wir mit der Bildung womöglich schon in der Antike ein Modell entwickelt bekommen haben, das wir aber heute vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren haben. Auch das wird sicherlich noch Thema sein. Ich danke. Schönen Abend.
Bis zum nächsten Mal.